Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Wir haben so viel heute gesprochen, so viel gehört, so viel gedacht. Aber dein Wort macht Leib und Seel gesund. Lass uns heute Abend nicht Menschenwort hören, sondern dein ewiges Wort. Wir leben in einer vergehenden Zeit. Die Jahre gehen dahin. Da musst du uns immer wieder zeigen, was bei dir ganz wichtig ist, vorrangig und Bedeutung hat. Wir möchten dir auch danken jetzt für die Gemeinschaft, die du uns schenkst. Amen. Jakobus 4.
Haben Sie noch Hiob-Zettel, Frau Wörzkin? Die kann man dann einfach durchgeben lassen, dass wenn sie einer, oder in die verschiedene Reihe über den Tisch hinweg, das stört nicht zu arg, dann kann sie jeder noch wegnehmen. Müssen wir nachher noch mal gucken. Ich glaube, die sind jetzt alle weg. Frau Wörz, guckt noch mal, ob auf dem Klavier vielleicht noch was liegt hinten. Jakobus 4, und zwar von Vers 11 ab. Jakobus 4, den finden Sie nach dem Hebräerbrief. Ungemein praktisch, ansprechend, verständlich. Das wundert mich, dass Leute sagen, die Bibel sei schwer verständlich. Für mich ist sie fast zu verständlich, dass man immer wieder Schwierigkeiten hat, weil das zu arg auf die Nerven trifft. Und dann tut's weh. Ist gut so. Verleumdet einander nicht. Haben Sie da ein anderes Wort? Nachreden oder dann verlästert. Gell? Feindselig. Es ist immer schon gut, Ihre verschiedenen Übersetzungen, das hilft auch schon beim Hauskreis viel. Wenn man die mal austauscht, dann wird sprachlich schon viel verständlich. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Jetzt geht's also zuerst um dieses Thema des Richtens wiedereinander, des Verlästerns, des Verleumdens. Steht ja am Ende, wir sollten einen anderen überhaupt nicht verurteilen. Ja, was macht jetzt einer, der von Beruf im Justizwesen arbeitet, wenn man keinen verurteilen soll? Ist ganz klar, gut, dass wir es uns einmal wieder vergegenwärtigen. Luther hat ja immer gesagt, es gibt zwei Weisen, wie Gott regiert. Die eine Weise ist, dass er in dieser Welt, wo so viel Böses geschieht, eine Notordnung aufgerichtet hat, die selbst in den schlimmsten Unrechtsstaaten der Welt noch funktioniert. Nämlich, dass der Böse bestraft wird und der Gute Belohnung erhält. Der Staat hat ja diese Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wir würden staunen, wie es in unserer Welt aussehen würde, wenn diese Ordnung des Staates nicht mehr da wäre. Wir haben ja heute wieder junge Menschen in unserem Land, die eine Herrschaftsform der Anarchie vertreten, also ohne irgendwelche staatliche Leitung und Führung. Also nach meinem Verständnis und nach der Bibel kann das nie funktionieren, weil der Mensch immer wieder eine ordnende Kraft braucht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, entwickeln sich ganz furchtbare Zustände. In einem Land wie in Uganda oder so ist das immer wieder erschütternd zu sehen, wenn die Staatsordnung so zerrüttet ist und gar keine ordnende Kraft mehr da ist, wie man nicht mehr leben kann dort, weil jeder gefährdet ist. Deshalb sind wir nicht gegen das Verurteilen, sofern es in einem Staat erfolgt, der eine klare und verlässliche Rechtsordnung hat, sondern wir sind dann wirklich hier darauf angewiesen, dass das noch funktioniert und dass das auch noch geschieht. Also dieses Verurteilen ist hier nicht gemeint, sondern um was geht es? Es geht darum, dass in der Gemeinde, aha, jetzt haben wir doch den Punkt, wenn Jakobus redet, um die Gemeinde, da gibt es das so leicht, dass man einander verurteilt. Ja, dann darf man also gar nichts mehr sagen, doch, und das wollen wir jetzt auseinanderhalten. Ich muss sogar Dinge nennen, auch böse Dinge aufgreifen, aber ich muss aufpassen, dass ich einen Menschen nicht aburteile und fertig mache. Um das geht's. Und den Unterschied wollen wir rauskriegen. Verleumdet nicht einander, verlästert einander nicht, treibt keine üble Nachrede. Die biblische Ordnung ist, dass ich es einem ins Gesicht sage. Das ist eine Pflicht. Selbstverständlich. Der Prophet Uria ging zu David und sagte ihm, das ist nicht richtig. Landesbischof Wurm oder Bischof Fritz von Bodelschwingh, die gingen zu Hitler und sagten, das ist nicht richtig. Erzbischof Janani Luwum in Uganda ging zu Idi Amin und sagte, in diesem Land herrscht das Unrecht. Wer eine Waffe in der Hand hat, treibt Unrecht. Er wurde darüber erschossen, aber das ist der Weg der Christen. Ins Gesicht, ins Gesicht. Auch die Sache, die für uns ganz wichtig ist. Dinge beim Namen nennen und sagen. Es geht hier um das Reden nachher, um das Verleumden, um das Nachreden, um die Lästerung. Dass es in der ersten Gemeinde auch diese Not gab, wie überall, wo Menschen sind, das lesen wir. Jetzt schlagen wir mal auf, 2. Korinther 12, Vers 20. Ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Also es hat noch nie einen Menschen gegeben, der behauptet hat, gläubige Christen seien fehlerfrei. Im Gegenteil, wir wissen von der großen Not, dass der Teufel mit Vorliebe, gerade bei Menschen, die Jesus gehören, einen falschen Geist schenkt. Und da müssen wir ganz arg aufpassen. Wie viel von Segen wird zerstört, weil in uns dann üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Raum greift. Und das ist wie ein Gift. Beim Gift ist ja so schlimm, dass man gar nicht viel braucht. Es genügen ein paar Tropfen und der ganze Körper ist vergiftet und stirbt. Ein paar Tropfen von der Nachrede machen alles kaputt. Was kann man da tun? Jakobus sagt, wer so handelt, der verurteilt das Gesetz. Welches Gesetz denn? Denkt daran das Mose-Gesetz. Wir können dann mal überlegen, an welche Stelle wir hier denken können. 3. Mose 19, Vers 6. Na, da war's falsch. Da stimmt was nicht bei meiner Aufzeichnung. Entschuldigung. Da stimmt was nicht. 16, jawohl, danke. Ich hab doch toll wie. Richtig. Du sollst nicht, Vers 16, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines nächsten Leben. Ich bin der Herr. Es ist ja immer auch die Gefahr, wenn wir Missstände anmahnen, dass wir gleich einen ganzen Menschen damit aburteilen. Und dass wir nicht sagen, das war eine Lüge, die hier gesprochen wurde, und gleich aus einem Menschen einen Lügner machen. Das ist ein Lügner. Und da macht ja die Bibel einen großen Unterschied und sagt, wir sollen Sachen beim Namen nennen und einen Menschen lieb haben. Wir sollten Dinge, die schlecht sind, ganz ungeniert nennen, aber nie einen Menschen aburteilen, weil wir ihn immer unter der Chance sehen sollten, die Gott ihm noch einmal gibt zur Erneuerung, zur Umkehr. Aber es kann auch sein, dass in der ersten Gemeinde auch schon früh die Jesusworte als Gesetz, als das neue Gesetz Jesu gegolten haben. Und Matthäus 7, Vers 1 bis 5 aus der Bergpredigt, dass diese Worte etwa in der ersten Christenheit das Gesetz waren. Und da haben sie sich immer wieder ermahnt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Wenn ich richte, soll ich mir immer bewusst sein, dass ich sehr große Mängel habe. Nun sieht das also so aus, wenn man das liest, dann heißt ja, dann darf ich ja überhaupt nimmer den Mund aufmachen. Doch achten Sie auf den kleinen, aber wichtigen und bedeutenden Unterschied. Ich soll reden, soll beurteilen, aber wie? Ob ich es tue in dem Geist, der um die eigenen Fehler weiß und das auch sagt. Es ist eine große Hilfe, wenn Sie einem schuldig gewordenen sagen, in meinem Leben hat's sehr viel Übles gegeben. Aber gerade darum möchte ich Ihnen helfen. Ich glaube, dass auch die jungen Menschen immer sehr dankbar sind, wenn wir ihnen offen sagen, dass das in unserem Leben sehr viel Not gegeben hat, weil wir selber hier untreu geworden sind. Und ich kann mir denken, dass auch junge Menschen gerne zuhören, wenn wir ihnen von unseren Fehlern erzählen. Also wir sollten Dinge ruhig anmahnen, aber immer um das im Wissen um die eigene Schuld. Wir müssen auch prüfen und beurteilen. Wir können nicht einfach zu allem Ja und Amen sagen. Das ist eine offene Frage immer wieder. Darf man denn etwa auch das immer wieder nennen, wenn etwa in der christlichen Verkündigung Dinge nicht in Ordnung sind? Das ist unsere Pflicht. Aber die Frage, in welchem Geist tun wir dies? In welcher Art nennen wir Missstände beim Namen? Philipp Jakob Spener hat ja das Büchlein damals geschrieben, das die große Erweckung des Pietismus ausgelöst hat, diese Pia Desideria, diese frommen Wünsche. Und da hat er angefangen, wenn ich nur so, ich kann nicht genug weinen über die Missstände. Und er fängt so an, dass man richtig mitspürt, der Mann, der leidet unter den Schäden seiner Zeit. Und das war sicher auch der Grund, dass dieser so sensible Prediger, der damals in Frankfurt am Main wirkte, auch die Herzen der Menschen gewann. Es ist sicher oft nur eine Frage, wie können wir einem Menschen das beibringen und wie können wir unsere Dinge sagen, damit nicht gleich die Türen zufallen. Also es wäre völlig falsch, wenn wir den Jakobus jetzt so verstehen würden, als dass wir nichts mehr sagen sollten. Aber wir sollten es in einer Art sagen, wo man spürt, wir kommen nicht als die überheblichen Kritiker her und auch nicht so, als ob wir Menschen zusammenschlagen wollten, sondern wir kommen, um zu helfen. Und ich wollte doch zwei Stellen zeigen, wo wir auch sehen, dass es Pflicht ist, Missstände aufzudecken. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Also wir müssen beurteilen. Natürlich müssen wir beurteilen. Wir sollten ja auch kritisch Vorgänge in der Welt beobachten. Wir sollten auch klare Maßstäbe entwickeln. Aber im Geist der Selbstprüfung, des Wissens um die eigene Schuld und um die eigenen Fehler. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Und 1. Korinther 14, Vers 29. Da geht es um die verschiedenartige Predigt, das ist die Prophetie in der Gemeinde. Und Paulus sagt auch von den Propheten, lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Das gibt es in der Gemeinde, dass man sagen muss, diese Stimme war nicht von Gott. Natürlich. Es gibt auch Predigtkritik, das war nicht nach der Schrift geredet. Ich kann nicht einfach sagen, das ist alles schön, aber wir brauchen dazu von Gott auch immer wieder die nötige Erleuchtung. Herr, gib mir den Geist, das unterscheiden zu können, was recht ist und was nicht ist. Und das ist so schön, dass Gott das letzte Urteil hat. Wir brauchen keinen verurteilen. Wir stehen vor dem letzten, ewigen, jüngsten Gericht. Und jeder Mensch steht dort und dann brauchen wir das letzte Wort nicht zu sagen. Wir müssen aber den Mund auftun und sollten auch immer wieder Richtung angeben und sagen, in aller Demut, das ist heute nicht recht. Das ist nicht gut. Das ist falsch. Ich kann es Ihnen vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Der eine Punkt belastet mich ja immer wieder so. Ich glaube, ich habe noch nie hier irgendwann in einem Gottesdienst ein Wort gesagt zu der Stuttgarter Abtreibungsklinik. Weil ich einfach meine, es ist unter uns klar. Ist das Feigheit? Ich habe manchmal auch gedacht, vielleicht zerschlägt es manche Menschen noch mehr. Und sie leiden noch mehr unter manchen falschen Entscheidungen ihres Lebens. Und immer wieder ist es das Ringen, wo sollten wir in unserer Zeit auch klar sagen, was wir verurteilen müssen, bis hinein in die Öffentlichkeit. Wir wollen doch nicht schweigen nur aus Angst oder weil morgen wir vielleicht lächerlich gemacht werden in der Zeitung, sondern wir sollten doch auch klar Dinge nennen. Aber oft meine ich, es sind auch Dinge klar und doch ist es wieder so wichtig heute in dieser Zeit, dass wir deutliche Maßstäbe haben für den Umgang mit Geld, den Umgang mit der Ehre, mit der Reinheit unserer Herzen. Als vor Jahren hier Dr. Petrus Octavianus gepredigt hat, war ich erstaunt, wie klar und scharf er die Dinge verurteilt hat bei uns. Und was er so gesehen hat in unseren Städten und sie beim Namen genannt hat. Und darum ist immer wieder auch die Frage, ob wir noch den Mut haben. Es ist mir manchmal nur wichtig, dass wir nicht hier in der Gemeinde so zum Fenster rausreden. Und in diesem Zwiespalt bin ich oft. Und das verstehen Sie. Und vielleicht sollten wir oft auch darüber reden und sagen, jetzt ist doch einmal ein klares Wort nötig. Denn wir müssen beurteilen, wir müssen Richtlinien aufstellen, um der Menschen willen und ihnen helfen und ihnen zurechtkommen. So, und jetzt wäre es noch gut, dass wir uns klar machen, hier steht, dass Gott verdammen kann. Wenn ich jetzt als durchs Land gehe und irgendwo hier oder da sprechen muss, beobachte ich, dass die Menschen am allermeisten zuhören, wenn ich auf einen Punkt beim Evangelisieren oder bei einer biblischen Botschaft auf das zu sprechen komme, auf das göttliche Gericht am Ende der Tage. Und da ist selbst unter bibeltreuen Leuten eine große Überraschung, wenn ich sage, fast auf jeder Seite der Bibel steht, dass Gott verdammt. Ja, aber Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wenn Sie das rausreißen aus der Bibel, wird's falsch. Ich muss am Donnerstag in Heilbronn in der Festhalle Harmonie den Abschluss der Allianzkonferenz halten über das kommende Weltende. Ist der wesentlichste Punkt. Sie haben mir gegeben das Gleichnis vom Unkraut unter dem Acker. Auf dem Unkraut im Acker, unter dem Weizen, dass das am Ende wird das Unkraut verbrannt. Oder bei den klugen Jungfrauen, dass werden die Törichten die Türe abgeschlossen. Und die Tür wird nicht mehr aufgemacht. Und zwei werden liegen auf einem Bette. Sie kennen, ich habe es ja oft in der Verkündigung auch hier immer wieder gesagt. Und es ist auch hier interessant, dass hier steht, Gott kann verdammen. Es gibt das, eine Scheidung am Ende der Tage. Das macht's ja so dringlich. Und vielleicht ist das am schwersten, dass heute unter den Christen das Wissen um diese Tatsache, dass man verloren gehen kann, verdrängt wurde. Das schwerste Stück, was in der Bibel überhaupt drinsteht, dass es ein Verlorengehen gibt. ist mir absolut unsympathisch. Wenn ich irgend könnte, wollte ich es Ihnen verschweigen, aber ich wäre ja dann Ihnen gar nicht hilfreich. Steht auch hier. Er kann selig machen und er kann verdammen. Um diese Entscheidung geht es. Es macht unsere Mission so dringlich. Und wenn Sie das ausklammern und sagen, nee, es werden alle selig. Sagen, warum werden alle selig? Ja, weil Gott, wenn er lieb ist, muss er doch lieb sein. Und vielleicht ist er lieb und dann kann er nur lieb sein. Und da wird irgendwas philosophiert, was nicht in der Schrift steht. Dann verstehe ich, dass der ganze Glauben auf Vermutungen beruht. Hier steht es, dass Gott uns verdammen kann. Und das macht auch unser Leben immer so, dass es uns beschwert, belastet. Herr, lass mich selig werden. Lass mich nicht zu Fall kommen. Bewahre mich vor der Torheit, dass ich nicht sündige wider dein Wort. Wer kann denn sagen, das ist nicht eine Bedrohung für mich? Wir wollen bis zum Schluss die Furcht haben, dass wir das Ziel versäumen. Herr, erhalte mich auf deinen Wegen, lass mich nicht mehr irre gehen. Es ist doch ein heiliger Ernst, dass ich meinen Lauf vollende. Es ist heute unter Christen auch so eine Harmlosigkeit. Es ist wie ein Jux irgendwie, eine Spazierfahrt, es ist keine Spazierfahrt. Herr, lass mich treu bleiben bis am Ende. Erhalte mein Herz nur bei dir, dass ich dich fürchte. Der, wer verdammen kann, ist ein großer Ernst, dass Gott Unrecht beim Namen nennt und richtet. So, das wäre zu diesem ersten Abschnitt, das noch abschließt. Das wollten wir eigentlich das letzte Mal machen. Und nun kommt der Abschnitt Warnung vor Selbstsicherheit. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch sagen, die Mutter von der Frau Sibylle Glöckler ist ja verstorben, unsere Missionarin aus Japan. Es war ein sehr langes Leiden, da schon Freitag um 2:30 die Trauerfeier im Waldfriedhof in der Kapelle. Die Sibylle wird dann wieder wahrscheinlich Ende nächster Woche wieder nach Japan ausreisen. Sie war nun über 3 Monate hier von ihrem Mann getrennt. Das nehmen wir sehr Anteil und denken auch sehr an die Familie. Jetzt kommt das noch mit der Selbstsicherheit. Es gibt eine falsche Selbstsicherheit, einen falschen Stolz, wo wir sagen, nun, wir planen. Und es gibt ein biblisches Beispiel für diese falsche Selbstsicherheit. Das sind die Leute, die den Turmbau zu Babel gebaut haben. Sie haben nicht bloß einen Turm gebaut, sondern eine Stadt, deren Turm bis an den Himmel reicht. Sie waren stolz über ihre große Planungsgabe. Die Archäologen staunen ja heute noch, was das für eine gewaltige Stadt war, diese Stadt Babel, auch nachher noch immer wieder mit einer Wahnsinnsmauer. Wenn ich es recht weiß, konnten 12 Wagen, Ochsenwagen, nebeneinander auf der Mauer fahren. Auf der Berliner Mauer konnten ja, wie viel, glaube ich, so Fopos stehen, aber konnten kein Auto fahren, gell? Aber wenn man sich mal vorstellt, was das war, die Babelmauern, also so waren sie nachher noch, als sie Israel belagen. Ich weiß aber nicht, ob ich es richtig weiß, irgend sowas habe ich mir mal das umgerechnet, diese Meterzahl, was die an Befestigungen hatten. Und so kann man ja einen Stolz haben und sagen, wir bauen für die Ewigkeit und wir haben unsere Gedanken. Gerade in unserer Zeit ist das so selbstverständlich. Wir planen, was alles noch werden soll in den nächsten Monaten. Ist ja nicht schlimm. Und vor allem ist das auch vom Jakobus nicht irgendwie schlecht gemacht, dass wir Handel treiben und Gewinn machen. Es gibt immer wieder Christen, die so tun, wie wenn Gewinn machen etwas Böses wäre. Warum denn? Das gehört zum Geschäftsleben. Wir Theologen haben am wenigsten dazu zu sagen, die wir von ihren Steuern leben. Also, das ist nicht schlecht gemacht, Handel treiben, Gewinn machen, sondern du kannst deine Zeit nicht verplanen. Und dann erinnern wir uns an das Bild, das Jesus erzählt hat von dem reichen Bauern, der auch nur sagt, ich will morgen meine Scheunen abbrechen. Ist doch nicht schlecht. Warum soll man nicht planen? Wo man investieren kann und neue Arbeitsplätze schafft, das ist doch gut, sondern man muss wissen, was will eigentlich Gott? Und das, finde ich, ist die Kernfrage. Was will Gott? Irgendwo muss doch in meinem Leben ein Nachdenken einsetzen. Ich habe viele Verpflichtungen, aber was will Gott? Und ich finde das so wunderbar, wenn man sich einmal wieder besinnt, noch die verbleibenden anderthalb Monate dieses Jahres, das Jahr 1990. Herr, wenn du es mir schenkst, was willst eigentlich du? Ich weiß ja nicht. Was schickst du in mein Leben? Ich will planen, ich will für alles bereit sein, ich will es aber auch mit der nötigen Freiheit tun. Ich habe jetzt auf dem Weg nach Südamerika meinen Bruder Kurt besucht in Weinheim und das war noch gut, ein Gespräch einmal, das war der, der so verunglückt war. Also der zweite Chefbuch, der heute in der Zeitung steht, das bin ich oder ist mein Bruder, ich weiß auch nicht, der Dr. Heiko Grimmer. Also wir haben verschiedene noch zur Auswahl bereit in der Reserve. Da haben wir dort gesprochen und er sagt, das sei ein ganz interessantes Erlebnis gewesen. Er hat sich ja invalidieren lassen müssen wegen dieses Unfalls und weil er nicht mehr viel gehen darf. Und dann hat er da mit einem Arzt gesprochen und der sagte, wie werden Sie eigentlich damit fertig, dass Sie von einem Moment zum anderen nun praktisch zum Krüppel geworden sind? Und er sagte, das war so erstaunlich, wie der Arzt sagte, das interessiert mich am meisten. Sie haben da keine Bitterkeit und das ist so weg. Und er sagte, das habe ich mir im Leben immer klar gemacht, dass Gott in meinem Leben das geben kann. Und sagt, hat plötzlich gemerkt, der Arzt war so offen, weil er von seinen Patienten gemerkt hat, es ist so schwer, dass man in seinem Leben auch plötzlich Dinge ertragen muss, die uns völlig quer kommen. Frau Hennemann, gell, Sie haben es auch immer wieder zum Einstudieren nach der wievielten Operation. Wenn man immer wieder an den gleichen Stellen seine Not hat und nicht gehen kann. Und es ist mir auch wichtig, dass Sie miteinander austauschen, Erfahrungen hören, wie das so ist. So der Herr will und wir leben. Ja, was will der Herr? Manche machen jetzt so, ja, vielleicht will Gott überhaupt nicht, dass ich lebe. Der hat mir doch das Leben gegeben. Gott ist nicht der Feind, der mir immer hinten rein rennt und mich zum Stolpern bringen will. Gott schenkt mir all das Schöne. Aber ich muss das auch in meinem Leben wissen. Gott kann mir Türen verschließen. Gott kann mich auch aufs Krankenbett werfen. Gott kann mir auch Dinge aus der Hand winden. Denke an einen Doktor, der auch vielen aus unserer Mitte so geholfen hat und dann lag er noch plötzlich, er war noch mitten in der Arbeitsfülle, gelähmt da. Wenn man dann im Krankenbett stand, der konnte nicht mal mehr reden, ein so aktiver Mann, war Christ, schwer. Man fragt ja, Herr, warum machst du denn sowas? Du brauchst doch deine guten Leute. Das ist unerklärlich. Bei Gott geht es auch gar nicht so, dass er sagt, dass er mich braucht. Gott beurteilt das auch nicht nach der Frucht, die wir bringen, sondern bei Gott ist es irgendwie anders. Herr, was willst du? Ich verplane meine Zukunft und soll doch immer wieder fragen, Herr, was ist jetzt deine Absicht? Und wir sollten auch immer wieder irgendwo bei unseren Planungen offen lassen, Herr, ich bete so oft, weil ich sonst nicht merke, Herr, schließ mir die Tür sichtbar zu, damit ich nicht in die falsche Richtung laufe. Zeig mir es, wo du mich haben willst und verbiete mir das, was nicht in deinem Sinn ist. Wir studieren ja auch sonst so viele Ratgeberbücher, die sind so beliebt, wie repariert man ein Auto oder wie bastelt man einen Adventskalender oder so Ratgeberbücher. Und das wäre so wichtig, wie erkennt man Gottes Willen? Ich kann Gott nur bitten, lenke mich nach deinem Willen. Haben wir es am letzten Mal schon gehabt mit dem wilden Gaul, den man zähmt, indem man Saumzeug in den Mund legt, Herr, zähme mich, dass ich nicht irgendwo in wildem Eifer vor dich dahin galoppiere und du willst mich wo ganz anders haben. So der Herr will. Wir kennen ja diese oft geäußerte Formel, so der Herr will und wir leben, aber das ist doch gar nicht so schlecht. So der Herr will und wir leben. Wenn wir es wirklich so meinen, wir können ja nicht planen für morgen oder übermorgen, weil wir nicht wissen, was Gott vorhat und was er schenkt. Wie viel Zeit steht uns überhaupt zur Verfügung? Wie viel Zeit? Gar nicht viel. Ein Rauch seid ihr. Wir sind als Kinder so gerne im Blauen Weg spazieren gegangen, im Hasenberg, das ist da, wo der Herr Ziegler wohnt. Und es war so schön, wenn man dann oben im Tunnel stand und die alte Dampflok mit so einer großen Dampfwolke da aus dem Tunnel rauskam. Wir standen da oben
Der Vater Körner war da auch dabei, gell, früher. Und der Dampf, wenn die Dampflok da durch ist. Und dann war der Dampf wieder weg, der Wasserdampf von der Lok. Nicht? So hat sie mir einen Dampf. Kurz dampft er auf und dann ist es weg. Dein Leben ist nur eine kurze Wolke, ein Hauch. Wenn man sich morgens duscht im Bad, dann ist der Spiegel beschlagen. Macht man kurz Tür auf, ist es wieder weg. Das Beschlagen, so ist dein Leben. Mehr ist es nicht. Herr, ich will doch in diesem kurzen Leben das tun, was du willst. Gott will nicht das Große von mir. Gott will auch nicht irgendetwas, was mir wichtig ist. Herr, ich will mal wissen, was hast du vorgehabt, als du mich hier hingestellt hast, an diesem Platz. Wir leben in unseren Aufgabenbereichen. Ich muss das auch gar nicht fliehen. Ich muss auch nichts Spektakuläres tun, sondern Herr, was ist denn dran? Und dieses Wort ist so hilfreich, für uns wieder zu besinnen. Der Jakobus trifft immer den Nagel auf den Kopf. Was ist dran? Es war mir auch so wichtig, etwa, was viele beschäftigt, Landessynode oder so. Ach, das ist, wie es Gott schenkt, dann weiß er, warum und wieso. Und da wollen wir nicht kämpfen, dann kommt ein Kirchentag in Stuttgart, dann soll das sein, warum denn nicht? Aber wir wollen das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wir kämpfen doch nicht um Macht. Nicht? Mir hat da die Losung so gefreut am Montag. Augapfel Gottes und wer den antastet. Es ist mir viel wichtiger, dass Gott bei mir ist und mich hier gebraucht, wo ich bin. Dass wir immer wieder das so sehen, was ist los, wo will Gott mich haben. Sonst sind wir doch nicht in Pläne jetzt wie so festgebunden und so weiter. Dass das ganz klar ist. Wir sollten immer genügend locker sein und das auch leicht nehmen und sagen, dann hat es eben Gott anders vor, wenn er uns Dinge nicht gelingen lässt, wenn er uns Türen verschließt. Wie soll ich denn sonst die Planung Gottes kennenlernen können? Wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies und das tun. Nun rühmt ihr euch in eurem Übermut. Das ist schlimm, wenn wir so stolz meinen, wir hätten so in der Hand. Es ist jeder Tag ein wunderbares Geschenk, den wir aus der Hand Gottes nehmen können, auch wenn wir nur kurz unsere Zeiträume überblicken können. Ich will immer nur so leben, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Und ich will dann jeden Tag abschließen, so dass ich bereit bin, die Vergebung Gottes habe, dass wir nicht Dinge in den neuen Tag hinübernehmen, die nicht recht und gut sind. Rudolf Bösinger, der lange Jahre beim Südwestfunk die Radio-Rundfunkarbeit gemacht hat, hat so nett aus seiner Heimat St. Georgen erzählt von einem Gemeinschaftsprediger der dortigen Gemeinschaft, der den ganzen Bezirk dort oben im Schwarzwald betreut hat. Der hätte das Wort immer so oft benutzt, dass die jungen Burschen zu ihm gesagt haben, so der Herr will Blum. Den haben sie so genannt als Spitzname. Das ist doch Blum, so hieß der, so der Herr will Blum. Weil der das dauernd in seinem Munde führte. Und sie hätten als junge Burschen einen Mordszorn gehabt, weil eine ganze Reihe von Mädchen nicht mehr so leicht mit der jungen Bursche gegangen wären, sondern lieber in der EC, bei dem Prediger. Und ein paar Burschen hätten dann damals sich entschlossen, ihm bei Nacht im Wald aufzulauern, wenn er von einem Gemeinschaftsdienst nach Hause kommt und ihn tüchtig zu verhauen, damit er den Mädchen nicht mehr so christliche Gedanken in den Kopf gibt. Und das hätte ihn als junger Mensch unheimlich beeindruckt, wie am nächsten Morgen er die Kerle gefragt hätte, Hönnern tüchtig verdöffelt, eine Sache, die käsebleich, das war ganz unheimlich. Neben dem ist ein ganz starker, großer gelaufen. Er sagt, er hätte es von den Männern, von den jungen Burschen noch nie gehört gehabt. Und das wäre keine, er sei nie mit einem anderen gegangen, sondern es sei wirklich so, dass der Herr manchmal auch will, dass er um seine Leute einen Schutz gebe. Rudolf Bösinger war also kein Stundenblitz, sondern es war so ein Mann wie der Johannes Kuhn vielleicht, aus dem man solche Worte am wenigsten erwarten würde. Aber ich habe es Ihnen einfach erzählen wollen, weil mir das geschichtlich so gefallen hat. Der Herr will manchmal auch mit seinen Boten sein in aller Schwachheit und ihnen Schutz geben. Und ich wünsche auch, dass sie das erfahren in allen ihren Aufgaben. Der Herr will sie mit seiner Liebe umgeben und darum können sie fröhlich ihren Weg gehen. Sie brauchen sich nicht sorgen, auch für die Zukunft, auch nicht, wie ihr Ende sein wird, ihr Tod. Das hat auch Gott in seiner Hand und in seiner Regie, das brauchen wir nicht verplanen, wir können es nie, aber er macht's recht. Und noch zum Schluss, nur das ist wichtig, was soll man denn dann tun? Das, was heute dran ist, ist wunderbar, dass er sagt, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Die kleine Tat heute, die ist wichtig. Und wenn du da schuldig wirst, die kannst du nie mehr zurückholen. Heute einen Brief schreiben, heute ein liebes Wort, heute jemand wohltun, heute jemand aufrichten. Tu das, besuch den Kranken. Das ist wichtig, nichts anderes. Tu die Tat der Liebe. Das ist's. Und darum sollen wir nur fragen und sagen, Herr, jetzt ist es nur wichtig, wo brauchst du mich, wie lang brauchst du mich? Und dann, dass ich Gutes wirken kann für dich.